Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns in der Stille um den Segen des Wortes Gottes bitten. Herr, segne du Reden und Hören. Amen. Liebe festliche Gemeinde, ich liebe den Advent. Tannengrün und Kerzen, Plätzchen und Glühwein, Musik und Geschichten, fröhliche Stimmung auf dem Weihnachtsmarkt und Stille im Gottesdienst. All das gefällt mir und ich freue mich schon immer das ganze Jahr darauf. Advent und Weihnachten sprechen irgendwie alle Sinne an. Es gibt für jeden was zu sehen, zu hören, zu riechen, zu schmecken, zu tasten. Das ist doch schön, oder? Vielleicht können Sie mir am Anfang meiner Predigt eine Frage beantworten. Welcher Farbe könnte man Advent zuordnen? Was ist Ihre Meinung? Sagen Sie mir eine Farbe, die für Advent steht. Grün, das wäre eine gute Idee. Der Adventskranz ist grün, der Tannenbaum ist dann grün. Grün steht für Leben, für Hoffnung. Und Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Da grünt und blüht etwas und bringt Frucht. Ja, ist aber nicht so. Grün ist nicht richtig. Rot, das ist auch eine gute Idee. Rot ist die Farbe der Liebe, Gott ist Liebe und aus Liebe schickt er seinen Sohn. Und im Johannesevangelium heißt es, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Das würde also passen. Und Rot, das ist auch die Farbe für den Heiligen Geist, der zu Pfingsten wie Feuerflammen auf die Jünger kommt, ist aber leider auch falsch rot. Bitte? Violett oder lila? Wie sind Sie da drauf gekommen? Ja, hier. Ja. Okay. Lila. Warum lila? Also ganz weltlich gesehen heißt es, lila macht glücklich. Und Bildern gibt die Farbe lila eine gewisse Tiefe. Für uns als Christen wichtig zu wissen ist, dass lila für Stille, für Besinnung, für Buße, für Umkehr und Fasten steht. Also Advent ist lila. Ja? Und das sage nicht ich, sondern das sagt der sogenannte liturgische Kalender, der die Sonn- und Feiertage mit den richtigen Farben betitelt. Also Advent ist lila. Und wann ist noch lila hier an den Paramenten? Bußzeit, ja genau. Also in der Fastenzeit, in der Passionszeit ist auch lila angesagt. Okay, ja, das haben wir jetzt gut gemeistert. Wenn nun seit alters her der Advent eine Bußzeit ist, was bedeutet das? Bei Buße fällt uns ja gleich der Bußgeldbescheid ein, den die Polizei denen schickt, die geblitzt worden sind, weil sie zu schnell gefahren sind. Das flotte Fahren mussten wahrscheinlich schon einige unter uns büßen. Ich auch. Jetzt fragen Sie vielleicht, warum ich gerade heute am dritten Advent so ein schweres Thema Buße tun, umkehren, behandle, mit dem viele von uns ungute Erlebnisse eben mit der Polizei verbinden. Das hat jetzt zwei Gründe. Erstens, der Vorbereitungskreis der modernen Gottesdienste hat sich dieses Thema von mir gewünscht. Und zweitens ist es in der Bibel ein ganz wichtiges Thema, das für unsere Zukunft von entscheidender Bedeutung ist. Und so fängt im Matthäusevangelium die erste Predigt von Jesus mit folgenden Worten an. Tut Buße, also kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, steht Matthäus 4, Vers 17. Das führt uns jetzt zum biblischen Verständnis von Buße tun. Es bedeutet, Reue für begangene Fehler und Sünden zu empfinden, diese Fehler und Sünden dann zu bekennen und Gott um Vergebung zu bitten und eine Umkehr zu vollziehen, indem man sein Verhalten ändert, seine Beziehung zu Gott und den Mitmenschen erneuert und unter Umständen auch Wiedergutmachung leistet. Ziel der Buße ist, mit Gott ins Reine zu kommen und dadurch einen Platz im Himmel zu bekommen. Ich frage, ist uns dieser Platz eigentlich sicher? Ein weiteres Ziel von Buße ist, die Tür des Herzens neu oder wieder neu für den Herrn Jesus Christus, sein Wort und sein heilendes Handeln zu öffnen. In der Apostelgeschichte, da werden wir aufgerufen, tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden getilgt werden, auf dass Zeiten der Erquickung kommen. Also Buße tun oder anders ausgedrückt umkehren hat laut Bibel immer ziemlich positive Folgen. Darum weiß ich gar nicht, warum das Thema Buße gerade bei uns Evangelischen so verpönt ist. Ich habe zu der Thematik Buße eine Geschichte gefunden, die ich Ihnen jetzt gerne vorlesen möchte. Der Evangelist Erino da Pozzo, ein gebürtiger Italiener, erzählt, jahrelang habe ich um meines Glaubens willen in einem deutschen Konzentrationslager gelitten. Ich wog nur noch 45 Kilogramm und mein ganzer Körper war mit Wunden bedeckt. Mein rechter Arm war gebrochen und ohne ärztliche Behandlung gelassen. Am Weihnachtsabend 1943 ließ mich der Lagerkommandant rufen. Ich stand mit bloßem Oberkörper und barfuß vor ihm. Er aß an einer reich gedeckten festlichen Tafel. Stehend musste ich zusehen, wie er sich die Leckerbissen schmecken ließ. Da wurde ich vom Bösen versucht. Da Pozzo, glaubst du immer noch an den 23. Psalm, wo es heißt, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde, du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Im Stillen betete ich zu Gott und konnte dann antworten, ja, ich glaube noch daran. Die Ordonnanz brachte Kaffee und ein Päckchen Kekse. Der Lagerkommandant aß sie mit Genuss und sagte zu mir, Ihre Frau ist eine gute Köchin, da Pozzo. Ich verstand nicht, was er meinte. Er erklärte es mir. Seit Jahren schickt Ihre Frau Pakete mit kleinen Kuchen, die ich immer mit Behagen gegessen habe. Wieder kämpfte ich gegen die Versuchung an. Meine Frau und meine vier Kinder hatten von ihren ohnehin kargen Rationen Mehl, Fett und Zucker gespart, um mir etwas zukommen zu lassen. Und dieser Mann hatte die Nahrung meiner Kinder gegessen. Der Teufel flüsterte mir zu, hasse ihn, da Pozzo, hasse ihn. Wieder betete ich gegen den Hass an, um Liebe. Ich bat den Kommandanten, wenigstens an einem der Kuchen riechen zu dürfen, um dabei an meine Frau und meine Kinder zu denken. Aber der Peiniger gewährte mir meine Bitte nicht. Er verfluchte mich. Als der Krieg vorüber war, suchte ich nach dem Lagerkommandanten. Er war entkommen und untergetaucht. Nach 10 Jahren fand ich ihn schließlich und besuchte ihn zusammen mit einem Pfarrer. Natürlich hatte er mich nicht erkannt. Dann sagte ich zu ihm, ich bin Nummer 17.531. Erinnern Sie sich an Weihnachten 1943? Da bekam er plötzlich Angst. Sie sind gekommen, um sich an mir zu rächen. Ja, bestätigte ich und öffnete ein großes Paket. Ein herrlicher Kuchen kam zum Vorschein. Ich bat seine Frau, Kaffee zu kochen. Dann aßen wir schweigend den Kuchen und tranken Kaffee. Der Kommandant begann zu weinen und mich um Verzeihung zu bitten. Ich erzählte ihm, dass ich ihm um Christi willen vergeben hätte. Ein Jahr später bekehrte sich dieser Mann und seine Frau zu Christus. Liebe Gemeinde, ich glaube, diese Geschichte muss man erst einmal verdauen. Wer will schon das Gehörte auf sich selber beziehen? Der Kommandant damals hat einem menschenverachtenden Regime mit einer mörderischen Ideologie gedient und schlimme Verbrechen begangen. Können wir uns und unsere heutige politische Lage mit ihm vergleichen? Wir wehren uns dagegen. Aber die Bibel zieht diesen Vergleich. Der Apostel Paulus schreibt der römischen Gemeinde im Römerbrief Kapitel 3, es ist hier kein Unterschied, sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollten. Das ist doch ziemlich eindeutig, auch wenn wir es nur ungern hören. Es ist kein Unterschied. Wir sind alle Sünder. In der Bibel wird also nicht unterschieden zwischen kleineren und größeren Sündern. Das machen wir so gerne. Die Bibel sagt, sie sind alle Sünder. Warum machen wir dann so oft Unterschiede? Bei diesen Überlegungen müssen wir auch an die Kreuzigung von Jesus denken. Neben ihm wurden ja zwei Schwerverbrecher, vielleicht Mörder, gekreuzigt. Einer wandte sich von Jesus ab und verspottete ihn, aber der andere wandte sich Jesus zu. Er kannte und bekannte seine Schuld, tat also Buße und bat Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und was war die Antwort von Jesus? Hat er ihm seine großen Verbrechen vorgehalten und die Vergebung verweigert? Nein, er hat dem reuigen Sünder den wunderbaren Satz gesagt, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. So geht Jesus mit Menschen um, die Buße tun. Also Buße tun hat etwas mit dem Paradies, mit dem Himmel zu tun. Ja, Buße tun hat zur Folge, dass das Paradies uns offen steht. Ist das nicht eine großartige Botschaft? Ist das nicht eine Botschaft, die uns Freude macht? Im Himmel jedenfalls ist große Freude. Denn Jesus sagt im Gleichnis vom verlorenen Schaf bei Lukas 15 am Ende der Geschichte, ich sage euch, es wird Freude sein im Himmel über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Vielleicht müsste man deutlicher sagen, die meinen, der Buße nicht zu bedürfen. Ich glaube, wenn im Himmel so große Freude ist über das Bußetun der Sünder, egal ob große oder kleine Sünder, dann sollten auch wir uns anstecken lassen von dieser Freude und nicht auf die wirklich oder vermeintlich großen Sünder verurteilend herabschauen. Weil Jesus doch alle Menschen gleichermaßen liebt, gehen wir doch lieber wie der Evangelist da Pozzo in der Geschichte mit Worten und Taten der Liebe auf die Mitmenschen, die Sünder oder unsere Feinde zu. Und werden wir zu Boten der Versöhnung und des Friedens, nicht nur im Advent, dann stellt sich ganz von alleine auch die Freude ein, die Freude der Buße. So eine besondere, gottgegebene und anhaltende Adventsfreude wünsche ich uns allen. Und denken Sie daran, Advent ist lila und Buße tun tut gut. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.